Guten Abend, herzlich willkommen für den zweiten Teil. Jetzt in diesem Vortrag geht es nicht um die frühen Zeitalter der Erde, sondern es geht mehr um Dinge, die noch sogar vor uns liegen, als um das Ende dieses Zeitalters. Und der Haupttitel macht schon deutlich, wir werden uns jetzt mit einigen biblischen Weissagungen befassen und ihre Erfüllung in der Geschichte dann Punkt für Punkt betrachten. Der Zeitraum der Weissagungen, die wir betrachten, beginnt mit dem Babylonischen Reich, ungefähr 600 vor Christus, geht dann bis hin zur Demokratie und dann noch am Schluss einige Dinge über die Zeit der Wiederkunft Christi in der Bibel. So, und das hier noch tut. Sonst machen wir es so. Okay. Also. Einleiten möchte ich kurz sagen, in der Bibel gibt es natürlich sehr viele Weissagungen, Dinge, die über die Zukunft vorhergesagt werden. Aber der Brennpunkt dabei liegt immer auf der Person von Jesus Christus. Das ist der Schwerpunkt der biblischen Weissagung. Der eine Schwerpunkt, den man deutlich findet im Alten Testament, sind die Weissagungen über das erste Kommen von Jesus Christus. Und hier gibt es die beeindruckende Zahl von über 300 konkrete Weissagungen, die über ihn aufgeschrieben wurden, bevor er überhaupt geboren wurde. Das ist eine Einzigartigkeit. Es gibt über keinen Menschen ein Buch, das geschrieben wurde über ihn, bevor er geboren wurde. Alle schreiben die Biografie zur Lebzeit oder danach. Bei Jesus Christus ist das anders. Die Biografie gab es schon davor. Und zwar den Geburtsort zum Beispiel, der Tag seines Kommens, auch sein Tod. In Details beschreibt die Bibel ein Punkt nach dem anderen. Doch darüber gehen wir heute Abend nicht in die Details, sondern der zweite Punkt, seine Wiederkunft. Das ist auch ein sehr zentraler Bestandteil der ganzen Schriften vor dem Neuen Testament, und zwar die Ereignisse bei der Wiederkunft Jesu Christi. Was wird geschehen, wenn Jesus sichtbar zurückkommt? Und, wie gesagt, über die Zeit. Wann wird es geschehen? Es gibt manche, die sagen, niemand weiß. Manche, die haben Daten bestimmt in der Vergangenheit. Aber das ist auch nicht biblisch, denn es steht schon in der Bibel, Tag und Stunde weiß niemand. Also gibt es auch doch etwas, was noch dazwischen liegt. Den Tag und die Stunde werden wir heute Abend nicht sagen, aber wir können doch einiges darüber sagen, wie nahe ist diese Wiederkunft. Und dazu zwei Punkte. Wir können nur zwei herausgreifen, es gibt viel mehr, aber wir nehmen mal die zwei. Einmal die politische Entwicklung der Nationen, der heidnischen Nationen im Mittelmeerraum. Das ist die Einschränkung hierbei. Und dann am Ende kommen wir noch auf den Punkt der Geschichte von dem Volk Israel. Das ist wie eine Uhr, um zu zeigen, wann soll Jesus Christus sichtbar zurückkommen. Zuerst diese Weissagung über die heidnischen Völker, in der Bibel auch einfach als Nation bezeichnet, befindet sich vor allem hier im Buch Daniel. Also das Buch Daniel, das kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist im hinteren Teil vom Alten Testament, direkt nach Hesekiel. Und dieses Buch ist voll mit Weissagungen. Und dazu nehmen wir eine heraus. Und zwar wurde es geschrieben in der Zeit 605 bis 530 vor Christus, also lange vor dem Kommen Jesu Christi, und teilt sich in zwei Teile. Der erste Teil hat mit den Reichen der Welt zu tun, mit den heidnischen Völkern. Das geht von Kapitel 2 bis 7. Und der zweite Teil hat jetzt besonders spezifisch mit Israel zu tun und das behandelt das Kapitel 8 bis 12. Heute Abend geht es mal zuerst um die heidnischen Völker, also alles, was es im Mittelmeerraum gibt. Ja. Deutschland gehört dazu, Italien gehört natürlich dazu, Griechenland und so weiter. Und hierzu gibt es eine Geschichte im zweiten Kapitel, da war ein Traum von dem König Nebukadnezar. Weiß nicht, hat das schon mal jemand gelesen? Kennt das jemand, ja? Dieser Traum? Damit alle dieselbe Basis haben, lesen wir den Traum einmal vor. Das sind nämlich die Verse 31 bis 35 in der Bibel, in Daniel 2. Und dann gibt es aber auch die Deutung von dem Traum im selben Kapitel. Und zwar die folgenden Verse bis 45. Wenn das jemand mal nachlesen möchte, dafür hier die Versangaben. Der Text, der lautet so, ich lese es jetzt einmal Stück für Stück vor. Es heißt hier zuerst, du König, und das hier ist jetzt dieser König Nebukadnezar, zu dem der Prophet Daniel redet. Und er erzählt dem König den Traum, den der König hatte. Er sagt zu ihm, du König schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Was hat er denn gesehen? Er sagt, zuerst hat er gesehen, dieses Bild, sein Haupt, war aus feinem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, also die Beine, und seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Das ist die erste Beschreibung, und das ist hier mal grafisch, was dieser König wohl gesehen hat. Nun, was geschah im Weiteren in diesem Traum? Er sagt, du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf, und dann heißt, und sie zermalmte. Und da wurde zugleich das Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zermalmt und wurden wie Spreu aus den Sommertennen und der Wind führte sie fort und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und dann heißt es, und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist, was der König in seinem Traum, in dieser Vision, die Gott gegeben hat, gesehen hat. Nun, diese einzelnen Abschnitte sind auch die Gliederung. Ich denke, das wird dann am einfachsten zu folgen sein. Wir fangen an mit dem Haupt aus Gold. Dann gehen wir einen Schritt nach dem anderen durch diese Statue hindurch, die Arme und die Brust aus Silber, bis hin zu den Füßen, wo wir Eisen und Ton vermischt sehen. Und dann am Ende kommt der Stein, genauso ein wichtiger Bestandteil von dieser Vision. Und wir werden jeden Abschnitt, der hier vorkommt, erläutern, was hat die Bibel darüber vorhergesagt und was ist in der Geschichte geschehen. Diese ganze Statue hier ist nicht nur eine Statue, so wie in irgendeinem Park, sondern sie hat eine Bedeutung, nämlich sie dient als Zeitstrahl. Also hier oben ist ein Zeitpunkt X und dann ist es wie eine Zeitachse in Form der Statue und hier unten ist dann der Zeitpunkt, an dem der Stein kommt. Diese ganze Statue ist also für uns ein Zeitstrahl, in dem diese Abschnitte aufgegliedert sind und wird in der Bibel als Zeiten der Nation bezeichnet. Also es geht hier, mal vereinfacht gesagt, in jedem Abschnitt geht es um eine bestimmte heidnische Nation, die eine besondere Herrschaft ausübt in dem Gebiet von dem Mittelmeerraum. Jetzt warum der Mittelmeerraum? Hat jemand eine Vermutung? Warum nicht in China? Weil hier liegt Israel. Das ist der Punkt. Deshalb geht es nicht um China und nicht um Südamerika, nicht um die Mayas oder irgendwas, sondern es geht genau um dieses Gebiet, weil hier liegt Israel. Und der Prophet Daniel war ja aus dem Volk Israel, Gottes erwähltes Volk im Alten Testament. So, diese Nationen werden hier beschrieben. Gott beschreibt die ganzen Nationen, die es hier geben soll. Und zwar, was für eine Zeitspanne wird hier abgebildet? Der Anfang ist definiert. Und zwar, zu diesem Beginn hier verliert Israel, dass das Reich Gottes ist im Alten Testament, seine Stellung als Gottes Reich, weil sie Gott gegenüber ungehorsam und rebellisch waren. Verlieren sie ihre Stellung als Reich Gottes auf der Erde. Und was passiert dann? Gott nimmt das Reich von dem Volk Israel weg und ergibt es den heidnischen Völkern, den Nationen. Und zwar zuerst diesem Volk, was mit dem goldenen Haupt gekennzeichnet ist. Das heißt, hier oben, dieser Zeitstrahl, beginnt mit dem Zeitpunkt in der Geschichte, an dem Israel seine Stellung als Reich Gottes auf der Erde verlor. Das ist der Anfang. Wie lange geht nun diese Statue? Wie lange geht die Zeit? Das Ende, hier unten, dieser Zeitstrahl ist dann zu Ende, wenn Gott sein Reich auf dieser Erde wieder einnimmt. Also Gott hat es hier an die Nationen übergeben, aber das ist nicht sein endgültiger Plan, sondern er wird es zurücknehmen. Und die Zeit, die dazwischen vergeht, hat er nicht nur verstreichen lassen, sondern hat sie in einer Statue für uns nachvollziehbar zusammengefasst. Und das ist diese Statue hier. Das heißt, wir finden hier eine Zusammenfassung der ganzen Zeitspanne, als Israel das Reich Gottes verlor, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott sein Reich auf dieser Erde wieder einnehmen wird. Diese ganze Zeit wird in der Bibel beschrieben und zusammengefasst in diesem einen Bild. Das ist ein sehr wichtiges Bild in der Bibel. Die Abschnitte werden, wie ich bereits erläutert habe, gedeutet schon im Propheten Daniel selbst. Am Anfang steht das goldene Haupt. Dieses goldene Haupt sagt Daniel ganz klar. Das ist jetzt der Vers 37. Dort sagt er zu diesem König Nebukadnezar, du bist das Haupt aus Gold. Da gibt es keinen Zweifel. Dieses goldene Haupt beschreibt diesen König Nebukadnezar. Nun, was war mit diesem König? Dieser König in der Geschichte, jetzt habe ich hier die geschichtliche Beschreibung drin, weil es mehrere Nebukadnezars gibt. Er ist der Nebukadnezar der Zweite. Ja, hinten dran ist der Babylonier. Und er regierte von 605 vor Christus bis 562. Das waren 43 Jahre. Das Besondere war, zu seiner Regierung kam das Reich unter ihm zur vollen Blüte. Das ist die glanzvollste Zeit für dieses sogenannte Neubabylonische Reich, die es je erlebt hat. Darum ist auch dieses Haupt hier aus Gold, was in der ganzen Statue das edelste Material ist und zeigt den Glanz, den diese Herrschaft hatte. Nun, was geschah zu dieser Herrschaft? Einmal, militärisch gesehen, sage ich mal, hier ist Babylon, ja, im heutigen Irak. Und dieser König eroberte, einmal schlug er die Assyrer hier im Norden. Dann schlug er die Ägypter hier im Süden und nahm darum das ganze Territorium zwischen den beiden Reichen unter seine Herrschaft und wurde zur vorherrschenden Macht in dieser ganzen Gegend. Das war schon mal etwas sehr Besonderes. Noch dazu kamen seine ganzen Bauwerke, die aus seiner Herrschaft kommen. Manche sind auch bestimmt einigen hier bekannt. Das eine ist das Ishtar-Tor. Ich weiß nicht, hat das mal jemand gesehen? Ishtar-Tor, ja. Das steht ja in Berlin im Pergamon-Museum, und zwar mit vielen Originalteilen. Ich habe hier mal ein Bild dabei. Das Tor an sich in Berlin konnte man nicht in Originalgröße nachbauen, das hätte das Museum gesprengt, sondern man musste das Ganze runterskalieren. Und zwar sieht man hier, es gibt diese blauen Tonziegeln und dann diese einzelnen Figuren, die für Gottheiten der Babylonier standen. Und das Besondere an diesem Tor war, dieses Tor hatte eine Tiefe von ungefähr 50 Meter und war der Eingang in diese Prozessions-, also Siegesstraße der babylonischen Hauptstadt. Also wenn der König gewonnen hatte, zog er mit seinem ganzen Armee durch dieses Tor, um sich feiern zu lassen. Und daher kommt dieses Tor und ist wirklich ein Wunderwerk der Antike. Noch dazu ein anderes Bauwerk, das vielleicht noch bekannter, die hängenden Gärten von Babylon. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das stammt von Nebukadnezar II. Dieses eine der sieben Weltwunder der Antike stammt nicht von irgendjemand, sondern genau von diesem König. Und hier ist mal eine Zeichnung oder ein Gemälde, das jemand im Nachhinein, nach dem, was man dort finden kann, sich ausgedacht hat. Man sieht hier Terrassengärten. Das war voll bewässert das ganze Jahr. Und es wuchsen allerlei unterschiedlichste Pflanzen aus dem ganzen Reich in diesem einen Garten. Und es ist auch eine Ingenieursmeisterleistung, was hier gebaut wurde. Also wirklich ein Weltwunder der damaligen Zeit. Nun, jetzt nochmal zurück zur Statue. Was heißt das für uns? Das heißt, diese Zeitspanne, um die es heute Abend geht, begann in dem Jahr 606 vor Christus. Wo kommt jetzt dieses Jahr her? In diesem Jahr verlor Israel, genau genommen Juda, zum ersten Mal gegen die Babylonier im Krieg. Und zwar, Nebukadnezar zog mit seinem Heer nach Israel, nach Jerusalem, schlug die Stadt und brachte damit Juda für immer unter Fremdherrschaft. Also ab diesem Zeitpunkt war Israel immer tributpflichtig und keine eigenständige, freie Nation mehr. Und das geschah im Jahr 606. Das heißt, genau in diesem Jahr beginnt der Zeitstrahl, von dem wir heute Abend reden. 606 vor Christus. Dann, wir haben gesehen, das goldene Haupt ist der Nebukadnezar. Und dann, was ist mit dem Hals? Der Hals ist kurz und so war es auch in der Geschichte. Es gab Nachfolger von diesem König, aber nicht annähernd so wie er. Sie hatten eigentlich kein Erfolg. Sie waren weder militärisch noch in ihrer Herrschaft annähernd so glorreich wie der Nebukadnezar. Und gerade 23 Jahre später ging dieses Reich unter. Deshalb der Hals hier kurz und ist auch eine Weisheit der Bibel, Weisheit Gottes, alles das in einem Bild darzustellen, was in der Geschichte geschehen ist. Was geschieht als nächstes? Was folgt, sind diese silbernen Brust und Arme? Und dazu sagt Daniel in Daniel 2 ganz einfach, nach dir, Nebukadnezar, wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du. Das Material ist schon geringer und auch die Herrschaftsqualität war geringer. Jetzt ist hier etwas sehr Beeindruckendes. Die Bibel hat eine Weissagung darüber in dem Jahr 550 vor Christus gemacht. Da war nicht mehr Nebukadnezar, sondern sein Enkel, Urenkel Belshazzar König. Und das war in diesem Jahr. Und dort hat Gott diesem Propheten Daniel gezeigt, was dieses zweite Reich sein wird. Und er sagte ihm dort in einem anderen Bild, dass dieses zweite Reich nicht mehr dieses Körperteil, sondern wie ein Widder. Und er sagt, dieser Widder dort, den du gesehen hast, das bedeutet die Könige von Medien und Persien. Also hier gibt die Bibel uns eine sehr klare Weissagung, was noch kommen soll. Zu diesem Zeitpunkt war noch Babylon die Herrschaft inne. Aber es sollten kommen die Könige von Medien und Persien. Und so geschah es 539, wurde Babylon übernommen durch die Meder Perser unter der Führung von Kyros. Und des Weiteren zeigt die Statue auch in zwei Armen, es muss hier in ein Doppelreich gehen. Es ist nicht ein Reich nur, es sind zwei. Und so, diesem Reich spiegelt sich genau wieder, wie es bei uns Menschen ist. Wir haben einen schwachen und starken Arm. Und so war es mit diesem Doppelreich exakt dasselbe. Es war eine Teil, die Meder, waren der schwächere Teil und die Perser waren der stärkere Teil. Und so zeigt sich in diesem einen Bild, wie der Verlauf der Geschichte gehen sollte. Noch dazu sieht man hier einmal in der Karte, wie groß dieses Reich war. Und zwar hier der orangene Teil sagt, wie groß es ungefähr 40 Jahre, bevor es die grüne Größe hatte. Und innerhalb von nur 4 Jahrzehnten nahm es diese gewaltigen Außenmaße an. Wenn man sich das mal vor Augen hält und jetzt über das nachfolgende Reich die Verheißung anschaut, dann wird es sehr beeindruckend. Hier heißt es, es wird ein drittes Königreich kommen, das über die ganze Erde herrschen wird. Wenn man die Ausmaße von dem zweiten vor sich hat und dann die Verheißung für das dritte sagt, es muss noch größer sein, ist kaum vorzustellen. Noch dazu sagt die Bibel mehr über dieses Reich und benennt es eindeutig, Jahrhunderte bevor es dazu kam. Und zwar steht in Daniel 8 über dieses dritte Reich, das ist dort ein Ziegenbock, steht, das ist der König von Griechenland, eindeutig. Und das große Horn, das dieser Ziegenbock dort hat in Daniel 8, das ist der erste König. Das ist der Vers 21, also das habe ich nicht irgendwo her, das steht wirklich so in der Bibel. Und zwar 550 vor Christus. Das heißt, die zwei Informationen, die in dieser Weissagung sind, sind das dritte Reich ist das griechische oder hellenistische Weltreich. Und das große Horn, das muss der erste König sein, der Griechenland zum Weltreich machte. Okay, wer war das? Das war Alexander der Große. Nicht umsonst der Große genannt. Das sehen wir gleich. Und zwar Alexander der Große, er zog in nur 12 Jahren von Griechenland und eroberte das ganze Gebiet, das wir vorhin sahen, bei den Persern, und noch Teile hinzu. Damit die Weissagung, dass dieses Reich über die ganze Erde herrschen wird, sich in dieser Person wirklich völlig erfüllt hat. Und zwar, er zog eigentlich bis an die Grenzen der damals bekannten Welt. Man wusste nicht mehr, was dahinter kommt. So erfüllte sich das Wort Gottes ganz genau in der Geschichte. Und dies geschah, wann übernahm er das Perserreich, dieses ganze Reich? Das war 331 vor Christus, dieses Jahr hier. Da gewann er die entscheidende Schlacht in Gaugamela, wenn das mal jemand nachlesen will, und besiegte die Perser und übernahm ihr ganzes Territorium und noch Teile hinzu. Und das sieht man hier an dieser Karte. Man muss sich vorstellen, begann hier im Alter von 20 Jahren. Manche sind hier vielleicht gerade mal 20. Da begann er. Und in nicht mal 12 Jahren zog er mit seiner Armee dieses ganze Gebiet und eroberte alles, was man damals kannte. Und so hat die Weissagung der Bibel sich ganz genau erfüllt in der Geschichte. Doch über dieses Reich wird noch mehr gesagt. Sehr viele Details finden sich in Daniel 8 und dort wird Folgendes beschrieben. Dieser Ziegenbock, dieses dritte Reich wird überaus groß, konnten wir uns gerade überzeugen. Und jetzt, und als er stark geworden war, also einen Höhepunkt erreicht hat, dann zerbrach er große Horn. Und da heißt es, und vier ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stelle nach den vier Winden des Himmels hin. Das ist noch sehr bildhaft, aber die folgenden Verse machen es deutlicher. Es heißt dann hier, dass vier Hörner an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Die Bibel gibt uns hier viele Details. Sie sagt, einmal, als er stark geworden war, zerbricht das Horn und es wird sich teilen in vier Reiche. In der Geschichte, als Alexander den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte, mit 32 Jahren, genau am Höhepunkt seiner Macht starb er, plötzlich. Und sein Reich blieb nicht zusammen, es blieb nicht erhalten, sondern es teilte sich auf, weil nach seinem Tod kam es zu Kriegen unter den Nachfolgern, die dauerten 20 Jahre, und es teilte sich auf, genau wie die Weissagung der Bibel, in vier Teile. Und zwar übernahmen die vier Generäle nach langen Auseinandersetzungen das ganze Imperium hier und teilten es sich auf, diese vier Generäle, Ptolemaios hier unten, Ägypten, dann Kassander hier den grünen Teil, Griechenland, Mazedonien, Lysimachos hier Kleinasien und Seleukos übernahm diesen gelben Teil Syrien und was dazu gehört dahinter. Das heißt, hier in dem, was die Bibel gesagt hat, kann man erkennen, Gott weiß, was geschehen wird und er lässt es den Menschen wissen. Was sagt nun die Bibel über dieses vierte Reich, diese eisernen, langen Beine? Es heißt hier in der Bibel, ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, also hier das härteste Material, weil Eisen alles zermalmt und zerschmettert, wie das Eisen das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern, also auch eine eindeutige Beschreibung. Hier finden wir jedoch nicht in Daniel 8 zum Beispiel eine genaue Bezeichnung, wie dieses Reich heißen soll. Warum, das erkläre ich gleich. Aber der Beginn von diesem Reich ist eindeutig. Und zwar ist das das Römische Reich. Das ist ein ganz klar, jeder hat es im Geschichtsunterricht, was folgte nach dem Griechischen Reich? Es folgte das Römische Reich. Und zwar nach dem Sieg der Römer gegen die Makedonier 168 vor Christus. Das heißt, für uns der wichtige Teil, dieser Zeitstrahl hat hier seinen nächsten Punkt erreicht. Und zwar hier am Ende von diesen bronzenen Lenden befinden wir uns im Jahr 168 vor Christus. Das ist das Jahr, das hier am Ende der bronzenen Lenden datiert ist. Noch dazu, diese Eigenschaft hier, das Eisen, alles zermalmen und zerschmettern, lässt sich bei den Römern finden wie bei keinem anderen Weltreich der Antike. Denn die Römer nahmen nicht nur die Feinde in der Schlacht ein und übernahmen ihr Gebiet, sondern die Römer zerstörten regelrecht die anderen Reiche. Ein Beispiel ist Karthago, vielleicht kennen das einige. Karthago, der große Widersacher Roms, Hannibal, ja, das ist ein Begriff, der General der Karthager, der Rom seine größte Niederlage zugefügt hat, der eine ganze Armee von 60.000 Mann hat er ausgelöscht. Und dieses Karthago hat Rom im Gegenzug Jahrzehnte später belagert und von 700.000 Menschen nur 50.000 am Leben gelassen. Und diese 50.000 haben sie alle mit in die Gefangenschaft genommen. Und danach gab es die Stadt nicht mehr. Und das zeigt, was die Bibel hier beschreibt, dieses Reich ist wie Eisen. Alles zermalmt und zerschmettert. Andere Beispiele sind Cäsar und sein Gallienzug, wo er ein Zehntel, also es gibt da viel in der Geschichte. Dieses Reich aber ist nicht nur das römische Reich am Anfang, sondern es gibt hier auch die Entwicklung, die in der Statue beschrieben wird. Dieses Bild hier zeigt zwei Beine. Es deutet also an, es muss ja eine Zweiteilung von diesem Imperium geben. Und genau so ist es in der Geschichte. Dieses Imperium teilte sich nicht in drei oder in vier, sondern genau in eine endgültige Zweiteilung. Und zwar im Jahr 395 nach Christus kam es zu dieser Teilung. Zwar war der Kaiser Theodosius damals an der Macht und er gab das Reich im Osten dem Älteren und im Westen dem jüngeren Sohn. Und ab dann teilte sich dieses Reich in genau diese zwei bekannten Teile, die hier einmal rot und einmal blau-violett abgebildet sind. Und so, es zeigt sich in der Statue, dass Gott die Bibel schon lange wusste, bevor es dazu kam, Jahrhunderte bevor es dazu kam, was wird in diesem Reich geschehen. Dass es auch die Beine sind, ist der längste Teil. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Dieses Reich begann mit dem Römischen Reich, aber es setzte sich fort, und das kennen jetzt wahrscheinlich auch einige, in dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Das war Habsburger Kaiserreich, ist bekannt. Und zwar dieser Titel hier, Heiliges Römische Reich Deutscher Nation, macht schon deutlich, dieses Reich hier sah sich als die direkte Fortsetzung von dem antiken Rom. Daher der Titel. Und gehört darum in dem Bild genauso zu den langen Beinen dazu wie West- und Oströmische Reich. Es ist also die Fortsetzung und eine Weiterentwicklung von dem, was, womit es angefangen hat. Nun das Ende, und jetzt kommen wir zu dem für uns sehr wichtigen Teil, das Ende hier zum Beispiel von dem Weströmischen Reich, das Habsburger Kaiserreich, kam 1806 zu seinem Ende. Und wer weiß wie? Das war Napoleon. Napoleon zwang die Kaiser, ihre Krone abzulegen. Und in diesem Zeitraum kam es zum Ende von diesen langen eisernen Beinen. Und jetzt kommt der entscheidende Teil. Was beginnt dann? Dann beginnt dieser letzte Abschnitt in der Statue von den Füßen aus Eisen und Ton. Und hierüber sagt die Bibel am meisten. Und ich habe hier mal den Text von Daniel, die Deutung über diesen letzten Teil. Er sagt, die Füße und die Zehen aus Töpferton und teils aus Eisen, was heißt das? Das wird ein geteiltes Königreich sein, das mal hervorgehoben. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Das ist besonders hervorgehoben, die Zehen der Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein, zum Teil wird es zerbrechlich sein. Noch dazu, Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Um das ein bisschen zu strukturieren, gehen wir einige Hauptpunkte durch. Zuerst mal die Materialien. Also was ist mit dem Töpferton und dem Eisen hier gemeint? Danach gehen wir auf die Eigenschaften ein. Die Bibel betont hier ein geteiltes Königreich und es wird nicht aneinander haften, wie Eisenton nicht haftet. Und dann gehen wir zum Schluss auf diese besondere Betonung hier ein, was sind die Zehen? Die Bibel macht hier die besondere Betonung nochmal auf die Zehen und nicht nur den Fuß allgemein. Zuerst nochmal die Materialien. Also es beginnt oben mit Gold, endet mit Ton, von edelsten zum unedelsten. Und die Materialien hier haben auch eine Bedeutung. Und zwar, sie bezeichnen, wie auch hier, die Machtfülle, die Fülle einer Herrschaft in dieser Zeitspanne abgenommen hat. Also ich will es mal so erklären. Hier oben war ja Nebukadnezar und er war ein sogenannter Autokrat, ein absoluter Alleinherrscher und er war an nichts gebunden. Es gibt da die Geschichte von Daniel in der Löwengrube und die war bei den Medern und Persern und es gibt noch die andere Geschichte mit dem Feuerofen, mit den drei Freunden von Daniel, die kennen vielleicht einige. Und dort ist es so, bei dieser Geschichte mit dem Feuerofen, man sieht, der König ändert ständig das Gesetz und seine Meinung, weil er an kein Gesetz gebunden ist, weil er ein Autokrat ist und volle Alleinherrschaft ausübt. Dagegen bei der Geschichte mit dem Daniel in der Löwengrube, da sehen wir, der König will seine Meinung ändern, aber kann sie nicht mehr ändern. Das zeigt hier, ist die Machtfülle nicht mehr dieselbe. Dieser König, dieser Monarch war ein Gesetz gebunden. Und darum ist hier nicht mehr das Gold, sondern nur das Silber zu sehen. Und so finden wir einen Abstieg in dieser Machtfülle der einzelnen Epochen. Und jetzt zum Ton. Was hat der Ton für eine Bedeutung? Wir hatten vorhin im Vortrag dieses hebräische Wort Yatzar, was bei der Schaffung des Menschen verwendet wird, was mit Töpfern zu tun hat. Und hier ist ein Zitat von Jesaja. Da heißt es, wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Also die Bibel kennt dieses Bild sehr häufig. Der Mensch ist wie ein Gefäß aus Ton und Gott ist der Töpfer. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Siehe, schau doch her, dein Volk sind wir alle. So dieser Ton hier in dieser Statue hat die Bedeutung für das normale Volk, der normale Mensch. Nicht der Adel, nicht der Monarch, sondern einfach alle Menschen allgemein. Das wird mit diesem Ton hier bezeichnet. Das Eisen findet sich ja auch in den Füßen und hat jetzt in der ganzen Bibel immer wieder mit Herrschaft zu tun, mit Autorität. Ein Beispiel hierfür findet sich in Offenbarung, Kapitel 2. Dort heißt es, sie weiden mit eisernem Stab. Sie werden über sie herrschen mit eisernem Stab, die Überwinder dort. Das heißt, hier befindet sich in diesem Metall eine Symbolik für Herrschaft. Und wenn wir jetzt das zusammensetzen, Eisen mit dem Ton in diesem Fuß, dann heißt es, dass das Volk herrscht. Und das heißt in anderen Worten Demokratie. Das ist genau das, wie dieses Wort Demokratie sich zusammensetzt im Griechischen. Demos, das Volk, und Kratia, die Herrschaft. Und dafür steht dieser Fuß. In diesem Zeitalter von dem Fuß befindet sich also nicht mehr der König an der Macht, sondern das Volk hat jetzt das Sagen. Und jetzt die Frage, wann begann diese Zeit in Europa, in dem Mittelmeerraum, um den es geht? Dazu ein Zitat aus Information zur politischen Bildung. Und dort steht, die Französische Revolution, die dürfte jedem bekannt sein, am 14. Juli 1789 mit dem Sturm auf die Bastille begann, stellt für das kontinentale Europa, genau für diesen Bereich, einen entscheidenden Wendepunkt dar. Und jetzt kommt hier die Souveränitätserklärung des Bürgertums, die Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte. Jetzt bekommt der normale Bürger das Sagen und das Recht. Dadurch konnte das alte Regime gestürzt werden und die Befreiung aus dieser damalig feudalistischen Gesellschaftsordnung erreicht werden. Die bürgerliche individuelle Rechtsgleichheit bildet den Grundstein für eine demokratische und freiheitliche Regierungsform auf dem europäischen Kontinent. Also um es einfach zusammenzufassen, diese Demokratie begann in dem Jahr 1789. Das heißt, dieser Zeitpunkt hier der Französischen Revolution hat mit unserem Zeitstrahl in dem Sinn zu tun, dass der Beginn ist von dem letzten Abschnitt, bevor diese Zeit zu Ende gehen soll. Das ist der Beginn von dem letzten Abschnitt. Noch dazu ein bisschen die Geschichte, wie die Demokratie sich dann in Europa entwickelt hat. Das nur ganz kurz, 1848, es kam ja nicht über Nacht die Demokratie überall, sondern man sieht, wie es schrittweise durch alle Völker ging, 1848 europaweit, gab es Revolutionen mit der Forderung der Völker, das Sagen zu bekommen, ein völlig neues Denken in den Köpfen der Menschen. 1918 nach dem Ersten Weltkrieg waren die großen Kaiserreiche am Ende, ja, in Deutschland, in Russland, in Österreich. Und 1992 zerfiel der ganze Ostblock. Und die Demokratie, diese Regierungsform, breitete sich einfach aus in diesem ganzen Gebiet, um den es geht. Das heißt, diese Entwicklung, dass dieses Zeitalter von Eisen und Ton vermischt beginnt, an diesen Füßen, war nicht mehr aufzuhalten. Und genau so zeigt es uns die Bibel. Noch dazu, die Eigenschaften, die die Bibel erwähnt hat, war, es war ein geteiltes Königreich. Und es wird nicht aneinander haften. Und diese Teilung in viele Nationen war in den letzten Jahrzehnten verstärkt in Europa. Natürlich, wie erwähnt, der Zerfall der Sowjetunion und auch der Zerfall von Jugoslawien. Und überall sieht man, die Völker, die Uneinigkeit und die Teilung in viele Nationen nimmt zu. Und es bezeichnet sich genau diese Entwicklung, die die Bibel uns vorher gesagt hat. Jetzt dieser letzte Punkt hier, die 10:10. Das ist ein Abschnitt, über den die Bibel einiges sagt. Ich mache es kurz. Es ist das Reich des Antichristen. Die genaue Text aus Daniel 7 macht es sehr deutlich. Und auch in Offenbarung findet sich das wieder. Und dort steht dann, nicht mehr von den 10:10, sondern von den 10 Hörnern, die das Tier dort hat. Und da heißt es, die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Also am Ende von dieser Statue, diese 10 Zehen, die sich da befinden, jeder Zeh steht für ein Königreich, jede Zehe. Und diese 10 Könige, die haben noch kein Reich empfangen. Aber wie Könige werden sie Gewalt empfangen, das liegt noch vor uns. Das können wir noch nicht sagen. Eine Stunde mit dem Tier, und dieses Tier hier ist der Antichrist im Buch Offenbarung. Und diese haben einerlei Meinung und geben ihre Kraft und Gewalt dem Tier. Das heißt, dieser Antichrist wird zu dieser Zeit, wenn die Zehen beginnen, Herrschaft ausüben auf dieser Erde. Und wie lang hat uns die Bibel auch gesagt, und zwar mehrmals, sie hat genau gesagt, es werden 42 Monate sein, also 3,5 Jahre. Und Jesus hat noch dazu erwähnt, in Matthäus 24, diese Zeit, in der der Antichrist regiert, es wird die größte Trübsal aller Zeiten sein, die die Menschheit je gesehen hat. Und diese Zeit ist noch nicht gekommen. Aber wenn wir den Fuß anschauen, müssen wir uns fragen, wo sind wir heute? Wenn wir 1789 an der Ferse waren und jetzt sind 224 Jahre vergangen, wie viel Zeit wird noch vergehen, bis diese Zehen beginnen? Das kann sich jeder selbst die Frage stellen. Was geschieht, wenn diese Zeit des Antichristen vorbei ist, dann, sagt die Bibel, kommt dieser Stein. Über diesen Stein wird sehr klar in Daniel 2 auch geredet und es heißt hier, in den Tagen dieser Könige, diese 10 Könige in der Antichrist regieren, dann wird Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden und es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Und wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, das heißt, dieser Stein ist auch ein Reich, und zwar Gottes Reich. Und es kommt nicht durch Hände, sondern durch Gott selbst. Und es wird Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmen, das heißt, diese ganzen weltlichen Reiche abschaffen. Und ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Wir konnten uns schon überzeugen, wie genau die Bibel ist. Und auch dieser Teil zutreffen. Das heißt, dieser Stein ist Christus und sein Reich, wenn er zurückkommt. Und das wird bedeuten, dass dann auf dieser Erde, nicht im Himmel, sondern auf dieser Erde, weil dieser Stein füllt die ganze Erde, wird das Reich Gottes die ganze Erde übernehmen. Alle weltlichen Herrschaften abschaffen. Für immer. Denn es wird ewig bestehen. Das ist eine wunderbare Hoffnung. Und doch auch steht hier, dieses Reich wird alle diese Königreiche zermalmen und vernichten, was zeigt, wenn Christus kommt, wird er auch kommen, um zu richten. Und davon redet zum Beispiel Apostelgeschichte 17, heißt es, dass Gott einen Tag gesetzt hat, an dem er die ganze bewohnte Erde richten wird, durch einen Menschen, den er dazu bestimmt hat. Und er hat den Beweis dafür gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Das heißt, Christus kommt zurück, um zu richten und dann sein Reich aufzurichten auf dieser Erde. Und wie wir gesehen haben, wir leben am Ende der Zeiten der Nation. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir das sogar mit unseren eigenen Augen sehen können. Warum? Wir haben diese Form der Demokratie eigentlich in ganz Europa, sogar in Nordafrika. Wir haben die Menschen und die Zeit der Bürgerrechte. Der normale Mensch hat so viel zu sagen wie noch nie zuvor. Das zeigt dieser Ton. Und noch dazu gibt die Bibel ein weiteres Wort. Das heißt hier, in dieser letzten Zeit, es wird so sein, sie werden sagen, Friede und Sicherheit. Und dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen zu der Schwangeren, und sie werden nicht entfliehen. Und gerade vor einigen Wochen hat die EU den Friedensnobelpreis bekommen. Für mehr als 6 Jahrzehnte Frieden in Europa. Und die Menschen reden mehr denn je zuvor von Friede und Sicherheit. Aber dieser Friede wird auch ein Ende haben, wie die Bibel sagt. Und dann kommt dieses Verderben. Am Anfang habe ich jetzt erwähnt, in Daniel wird auch über die Geschichte vom Volk Israel noch einiges gesagt, was die Zeit der Wiederkunft noch mehr eingrenzt. Hierzu dieses letzte Zeichen von Daniel 9, Vers 27. Das ist der Zeitstrahl, beginnt mit diesem Zeitpunkt, wann diese Demokratie in Europa anfing, und zwar 1789. Dann sehen wir in Lukas 21, wenn das jemand nachlesen möchte, Vers 24, gibt es eine Aussage Jesu, dass bevor er zurückkommt, die Juden Jerusalem zurückerobert haben müssen. Man muss wissen, seit 70 nach Christus gehört Jerusalem nicht mehr den Juden. Sie verloren es damals im Krieg gegen die Römer. Und 1900 Jahre war Jerusalem in Fremdbesitz. Aber in diesem Sechstagekrieg 1967 erfüllte sich dieses Wort von Jesus, dass Jerusalem wieder zurückging an die Juden. Und dann sagt er, dann ist auch sein Kommen nahe. Und das ist etwas mehr als 40 Jahre her. Noch dazu haben wir gesehen, dieser Beginn der 10 Seen ist der Beginn von den letzten 3,5 Jahren. Diese große Trübsal, wie es die Bibel nennt. Und auch das Ende dieses Zeitalters. Ende dieser 3,5 Jahre. Und diese 3,5 hier, diese 3,5 zeigen, das ist die Hälfte von genau 7. Und davon redet Daniel 9. Daniel 9 sagt, es gibt hier eine feste Zeitspanne einer Dauer von 7 Jahren. Und diese 7 Jahre im ersten Teil sind noch einigermaßen friedlich. Im zweiten Teil bezeichnen die große Trübsal. Und der Beginn von diesen 7 Jahren, den legt die Bibel fest. Mit einem eindeutigen Ereignis in Daniel 9 und sagt, dieser Beginn hat seinen Startpunkt, wenn es einen Friedensvertrag gibt in Jerusalem. Und zwar, erstens, er dauert 7 Jahre. Und der zweite Punkt, und daran kann man ihn erkennen, er erlaubt den Juden das Opfern auf dem Tempelberg. Das ist ein Recht, das die Juden heute nicht besitzen, weil sie dort Gott opfern wollen, aber nicht können. Aber wenn es den Vertrag gibt, der das ihnen wieder ermöglicht, dann müssen wir wissen, das ist der Beginn der letzten 7 Jahre oder die Zeit, die die Bibel das Ende nennt. Und diesen Tag und dieses Jahr, das weiß niemand. Und das können wir auch nicht sagen, aber man muss wissen, es gab vor nicht allzu langer Zeit bereits einen 7-Jahres-Vertrag in Israel zwischen Rabin und Arafat, 93. Das war aber ein Waffenstillstand und der dauerte genau 7 Jahre. Wie ein Anzeichen auf das, was noch kommen soll. Nun, wenn man all das sieht, was ist die Botschaft der Bibel? Es ist genau wie Jesus damals sagte. Er sagt, tut Buße, das heißt, denkt um und wendet euch, denn das Reich im Himmel ist nahe herbeigekommen. Was hat noch Bedeutung mehr als das, wenn man sieht, dass sowieso alle diese Dinge weggeblasen werden? Und was ist die richtige Reaktion? Ist ein Umdenken und so eine Wendung hin zu Gott. Und dieses ganze Bild zeigt auch Gottes Liebe zu den Menschen. Gott richtet nie ohne eine Warnung. Er lässt den Stein nicht fallen ohne eine Warnung, sondern er warnt, um alle zu retten, die wollen. Und deshalb sagt es Paulus in diesen Worten, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, weil Gott liebt den Menschen, wie wir vorhin gesehen haben. Er hat ihn in seinem Bild geschaffen. Sondern er hat den Menschen bestimmt zum Erlangen der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Es liegt immer noch an den Menschen, diese Errettung zu ergreifen. Aber er ist dazu bestimmt, sie zu ergreifen. Und Jesus Christus, er selbst, er kann uns retten von dem Gericht, was kommt. Und er rettet uns nicht irgendwo hin, sondern in sein Reich hinein. Dazu hat er selbst gesagt, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht. Das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Und er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Das ist wunderbar, was Gott dem Menschen schenken will durch den Glauben an ihn. Und noch dazu, wohin rettet er uns hinein? Das Leben, oder Kolosserbrief sagt, er rettet uns aus der Gewalt der Finsternis. Von denen haben wir vorhin gehört. Und er versetzt uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dieses Reich, das später sichtbar wird für alle Menschen, das möchte Gott, dass wir es schon heute in unserem Leben erfahren. Und damit beende ich auch meinen Vortrag. Dankeschön.